Deutschlandfunk, Andruck.
Ein Teil des kolonialen Erbes ist weiße Dominanz. In der Weltwirtschaft, in internationalen politischen Gremien, in geschichtlicher Deutung, in der Wissenschaft. All dies ändert sich allmählich und wird sich weiter verändern. Zum Glück, schreibt die Journalistin Charlotte Wiedemann in ihrem Buch »Der lange Abschied von der weißen Dominanz«. Denn ihre Sicht der Dinge ist im Großen und Ganzen eine zuversichtliche, ohne die Schwierigkeiten zu verschweigen. Ich konnte einige Punkte im Gespräch mit der Autorin vertiefen. Frau Wiedemann, Ihr Buch ist eine sehr anregende Sammlung zu all den Themen und Texten, die sich rund um weiße Dominanz drehen. Was ich ganz bemerkenswert finde, ist, Sie schreiben über gewaltige Veränderungen, die aktuell stattfinden, die für viele sicher bedrohlich wirken. Dennoch vermitteln Sie dabei so eine gewisse Leichtigkeit. Das liegt daran, dass Sie den Leser immer wieder auf die Handlungsebene mitnehmen. All diese Veränderungen, etwa Machtverlust für das alte Europa oder die früher so überlegene westliche Welt, das geschieht nicht einfach mit uns, sondern wir sind aktiv dabei. Warum ist Ihnen das so wichtig?
Ich glaube, diejenigen, die sich als die Alteingesessenen Deutschlands und Europas empfinden, zu denen ich ja auch gehöre, die stehen heute etwas schief in der Zeit. Sie stehen oft noch mit einem Bein in der Vergangenheit, als eben der Westen, als die weiße Minderheit eine größere Rolle in der Welt spielte. Und mit dem anderen Bein, mit dem anderen Fuß versuchen sie, in der Gegenwart Halt zu finden. Mein Buch hat den Titel »Der lange Abschied von der weißen Dominanz«. Und darin liegt ja durchaus eine gewisse Utopie, nämlich dass es eine andere Art von Weißsein geben könnte und dass es auch eine Art von tätigem Abschiednehmen von unserem bisherigen Bewusstsein geben könnte, was sicherlich sehr, sehr schwierig ist, aber was, glaube ich, tatsächlich notwendig ist, damit dieses Schiefstehen, dieses mit einem Bein in der Vergangenheit stehen, damit das mal wieder zu einer etwas ausgeglicheneren Haltung führt. Aber das wird lange dauern.
Ich möchte mal zum Stichwort Wir kommen. Das spielt eine große Rolle in Ihrem Buch, immer wenn es um Identitätsfragen geht, hauptsächlich aber wenn es um Ausgrenzung geht, wird ja ein Wir und ein Ihr konstruiert oder ein Wir und die da. Und Sie schreiben an ganz vielen Stellen, wie sehr und wie schnell sich dieses Wir verändern kann. Können Sie da ein paar Beispiele anführen?
In meiner eigenen Grundschule, ich bin 1954 geboren, saßen nur katholische Kinder. Und sogar der Pausenhof zur evangelischen Nachbarschule hin war durch einen Zaun getrennt. Wir sollten also nicht einmal miteinander spielen. Ein anderes trennendes Thema war das Geschlecht. Mein Gymnasium später war eine reine Mädchenschule. Also Konfession und Geschlecht, das waren in der Erziehung damals Gräben. Darüber kann man heute lachen, aber man kann daraus auch lernen, wie zeitgebunden das ist, was wir als trennend empfinden. Dazu kommt noch, dass diese Homogenität, die ich in meiner eigenen Grundschulzeit in meiner Schulklasse erlebt habe, dass mir erst später bewusst geworden ist, dass die ja möglicherweise doch etwas künstlich war. Denn die Auslöschungspolitik im Nationalsozialismus hat ja auch dazu geführt, dass eine Heterogenität, die es in der Weimarer Republik gab, für mich dann in den 50er, 60er Jahren als Kind gar nicht mehr erlebbar war.
Verbunden mit dem Bedürfnis nach Abgrenzung, Ausgrenzung ist ja auch immer das Bedürfnis nach Überlegenheit. Und in dieser Sendung geht es ja um Dekolonisierung. Und dieses Bedürfnis nach Überlegenheit war ja nicht zuletzt dasjenige, das die Kolonialgeschichte geprägt hat, das Motiv war für Herabwürdigungen, Misshandlungen, letztlich auch Tötungen. Ein Bedürfnis, das man ja heute auch im dumpf-nationalen Wir-Gefühl wiederfindet. Wie geht man damit heute um? Oder gibt es irgendwelche postkolonialen Bedürfnisse, die das aushebeln könnten?
Naja, ich glaube, die größte Herausforderung für Europäer und Europäerinnen ist tatsächlich der Abschied von einem Lebensgefühl, in dem die Selbstüberschätzung ein ganz wesentlicher Bestandteil ist, war und ist. Und natürlich kommt diese Haltung aus der Zeit, wo eben ja noch vor gut 100 Jahren ein großer Teil der Welt unter der Herrschaft der einen oder anderen europäischen Macht stand. Und damit verband sich eben auch eine geistige Zentralperspektive. Die europäische Erfahrung hat eine universelle Geltung beansprucht und das sitzt noch sehr stark in uns. Also es wurde mit so scheinbar neutralen Begriffen, Nation, Fortschritt, Moderne, wurden eben historische Verläufe andernorts in unser europäisches Deutungsmuster gezwungen. Und deshalb glaube ich, dass das Bedürfnis nach Überlegenheit keineswegs jetzt auf ein dumpf nationales Spektrum begrenzt ist, sondern im Gegenteil, ich glaube, gerade im Bildungsbürgertum, was sich als aufgeklärt versteht, gibt es dieses Selbstbild vom kosmopolitischen Westler, was aber überwiegend nicht mit der Realität übereinstimmt. Denn der Westen war lange Zeit so dominant, dass er andere Kulturen gar nicht verstehen musste. Denn wir konnten uns ja immer mit Gewalt durchsetzen. Und Ich denke mal, es ist tatsächlich so, dass die Welt von morgen von Erfahrungen geprägt sein wird, mit denen im Westen nur wenige vertraut sind. Und ich glaube, das müssen wir uns einfach bewusst machen. Und das ist eine andere Ebene, als dass man jetzt sagt, hier und dort wird ein Straßenschild ausgetauscht und dann zeigen wir, dass wir uns der kolonialen Vergangenheit bewusst sind.
Beim Thema weiße Dominanz gibt es ja auch immer so ein gewisses Unbehagen, eben auf der weißen Seite. Sie zitieren da auch einen Begriff für diese Empfindlichkeit, White Fragility. Weiße sprechen nicht gern über ihre Privilegien. Ändert sich auch das gerade oder meinen Sie, das braucht auch noch etwas Zeit?
Es gibt im Augenblick verschiedene neue Phänomene. Also es gibt einerseits eine gewisse modische Attitüde, wenn sich zum Beispiel Feuilletonisten lamoyant als alte weiße Männer bezeichnen. Und dann aber im selben Atemzug jede ernsthafte Befassung mit einem weißen Erbe der Gewalt ins Lächerliche ziehen. Das ist das eine. Aber es gibt auch etwas anderes, was ich auf Lesungen häufig erlebe. Wenn Menschen auf ihr Weißsein angesprochen werden, dann fühlen sie sich oft als Individuen herausgefordert und auch verunsichert. Und ich glaube, viele empfinden in diesem Moment so eine für sie selbst sehr schwer durchschaubare Melange aus Schuld, Furcht, aber auch wieder Überlegenheit. Nicht? Wie gesagt, diese Überlegenheit, die doch immer wieder da ist. Und diese Gefühle zu ergründen, halte ich für einen absolut notwendigen Prozess in unserer eigenen Emanzipation. Das geht jeden und jeden Einzelnen an.
Sie befassen sich in Ihrem Buch auch mit Beschränkungen für Migration und dem Für und Wider. Die Argumente werden ja immer wieder verhandelt. Und Sie schreiben, um das mal grob zusammenzufassen, einmal, wir können Mobilität nicht aufhalten, selbst wenn wir das wollen. Und zum Zweiten ist die Zeit vorbei, in denen der Westen dem Rest der Welt vorschreiben konnte, was er sie es zu tun hat. Zu welchen Schlüssen kommen Sie darüber hinaus?
Also ich glaube, wir müssen uns selber einmal klar werden, dass in diesen 500 Jahren der europäischen Expansion gewaltige Massen an Menschen durch die Herrschaftsabsichten unserer Vorfahren in Bewegung gesetzt wurden. Als Sklaven, als Siedlerkolonisten, aber auch als Unterworfene, die in ihren eigenen Ländern umgesiedelt wurden oder eben wie die Herero in Namibia in die Wüste gedrängt wurden. Und also im 19. Jahrhundert hat jeder Fünfte Europa verlassen, das wissen viele heute nicht. Ich gehe da mal von aus, künftig werden sich andere ein ebensolches Recht auf Bewegung nehmen, auf Freizügigkeit. Und ich glaube, unsere Fantasie reicht gegenwärtig noch gar nicht aus, um uns die Größenordnung vorzustellen. Aber können wir uns vorstellen, dass einmal 12 Millionen Afrikaner oder sogar mehr auf Schiffe getrieben wurden, um sie quer über den Atlantik zu verladen? Und das ist heute immer noch dieselbe Erde. Und jeder Mensch hat das gleiche Recht, sich auf dieser Erde zu bewegen.